18. Kapitel. Verblüfft bemerkte Stefan Sager die Veränderung an Frau Picoleit. Am Morgen nach dem gemeinsamen Wochenende in Nörten-Hardenberg saß sie, aufrechter als sonst, an ihrem Word-Processor und trug, klar erkennbar, unter der neuen Seidenbluse keinen Büstenhalter. Den interessierten Blick befriedigt zur Kenntnis nehmend, meldete sie betont sachlich: »Von Gertrud Steiner gibt es eine erste Spur. Ich habe heute früh den Agenturchef dieser, Leinet Musora, in seinem Büro erreicht. Ihre neue Kollegin«, sie konnte den Sarkasmus in ihrer Stimme nicht unterdrücken, »hatte offenbar bei der Rückkehr vom Flughafen im Taxi eine Havarie mit einem anderen Fahrzeug. Kein Grund zur Sorge«, beschwichtigte sie ihren Chef, der beunruhigt seinen Blick von ihren aggressiv angespitzten Brüsten löste. »Es ist ihr nichts passiert, aber dieser Zwischenfall hat sie wahrscheinlich veranlasst, noch in derselben Nacht das Hotel zu verlassen. Das ist natürlich bloß meine persönliche Vermutung.« »War sie denn in dem Agenturbüro?« stotterte der Chefreporter. »Hat sie dort ihre neue Adresse hinterlassen?« »Sie muss wohl noch das eine oder andere lernen.« Elke Picoleit streckte vorwurfsvoll die Hände zur Seite und brachte dabei ihren Busen in eine noch ansehnlichere Position. »Sie hat diesem Stanley Niativa noch nicht mal was vom Auszug aus dem Hotel gesagt. Stattdessen scheint sie sich auf einer Expedition im Sambesi-Tal zu befinden, begleitet wohl ein Impfteam, das irgendwann im Laufe des Tages in Harare zurückerwartet wird.« Von der neuen Nachrichtenlage, aber vor allem von Frau Picoleits erstaunlicher Wandlung in eine Sexbombe irritiert, zog sich Sager in sein Büro zurück, wo er, allerdings erst am späten Nachmittag, die Ursache des Missverständnisses in der aufgefüllten Schrankbar finden sollte, den Korn mit dem Keilerkopf. Lutz Fiebach hatte sich der Fotos aus Nörten-Hardenberg angenommen und seinen Computer mit den Daten aus dem Herald-Artikel gefüttert. Herausgekommen war das Porträt eines alten Befreiungskämpfers, nach der Unabhängigkeit Simbabwes belohnt mit einem Gouverneursposten. Das Interessante ist seine politische Herkunft, Stefan. Er ist einer der wenigen ZAPU-Spitzenleute, die nach der Unabhängigkeit Karriere machen durften, ohne zur ZANU zu konvertieren. Ich entnehme dem Londoner Africa Confidential Dienst, dass er gebraucht wurde, um die schlechten Beziehungen der ZANU zu den Russen aufzupolieren. Du weißt ja, wie es damals lief. Die ZANU hielt es mit den Chinesen und den Nordkoreanern, die ZAPU kriegte ihre Waffen von Moskau. Sager wippte ungeduldig in seinem Drehsessel. Ich weiß, Lutz, aber wie passt er in dieses neue schwarz-weiße Schachspiel? Was hat Kolossa mit ihm am Hut? Der Computerexperte hatte seit dem frühen Morgen versucht, diese Nuss zu knacken. Im Kolossa-Dossier ließ sich keine Verbindung zu dem Gouverneur feststellen. Das heißt, Fiebach präsentierte feixend das Ergebnis seines Lichtblicks und sollte erst viel später erfahren, dass er mit dieser Eingebung in verhängnisvoller Weise das falsche Gleis gestellt hatte. Nichts, was auf irgendwelche gemeinsamen Interessen zwischen unserem Göttinger Pferdefan und seinem Besucher aus Simbabwe schließen ließ, bloß eben Simbabwe. Er ließ zwei Porträts auf dem Bildschirm erscheinen und Stefan Sager fragte ratlos: »Der Gouverneur und dieser Chefgeologe?« »Sie sind Onkel und Neffe, waren es«, verbesserte sich Fiebach rasch. »Ich fand es in der Biografie des ehemaligen Stiftungsstipendiaten.« In verkleinerter Form waren jetzt auf dem Bildschirm vier Porträts zu sehen. »Da hast du deine vier verschlossenen Geheimnisträger, den passenden Schlüssel musst du selber finden.« Nachdenklich sah Sager sich die vier Gesichter an. Der Rebellenführer und Elfenbeinhändler, der Göttinger Unternehmer, der tote Wissenschaftler und nun noch der Gouverneur. Wo war der gemeinsame Nenner? Der Chefreporter schlug dem Chefarchivar auf die Schulter. »Ich geh mal den Schlüssel suchen.« Im Büro von Elke Picoleit hatte sich Sager einen Stuhl an ihren Schreibtisch gerückt. Er hatte die Kornflasche gefunden und schmunzelnd zwei Gläser aus seiner Bürobar mit herübergebracht. Als er mit seiner Sekretärin anstieß, sagte er, das war eine gute Idee, und trug mit dieser Bemerkung unglücklicherweise zur Fortsetzung des Missverständnisses bei. Sie dachte an ihren BH-losen Zustand, der sich unmittelbar durch neues Aufknospen ihrer durch den dünnen Seidenstoff überaus ansehnlichen Brustwarzen bemerkbar machte. Er meinte die Flasche. Während also Elke Picoleit die Aufmerksamkeit ihres Chefs als Zeichen für ein lange ersehntes Auftauen männlicher Zurückhaltung deutete und beschloss, ab morgen auch mehr Bein zu zeigen, hatte Sager nichts anderes im Sinn, als ihr Entgegenkommen auf behutsame Weise in Arbeitseifer umzuwandeln. Er schätzte den Kopf seiner langjährigen Mitarbeiterin, jetzt war er bemüht, das unerwartete Angebot ihrer übrigen Körperteile möglichst verletzungsfrei für sie und für ihn zu überstehen. Das Auftauchen der Gertrud Steiner hatte bei ihm irgendwo zwischen Kopf und Bauch genug Verwirrung angerichtet. Eine Liaison mit seiner Sekretärin schien ihm ausgeschlossen. Er schaute aus dem Fenster in die späte Hamburger Nachmittagssonne und murmelte, »Wie kann ich bloß den Schlüssel finden?« Elke Picoleit betrachtete sein Profil, berührte sanft ihre heftig irrigierten Brustspitzen und errötete. In diesem Moment wandte Sager sich um, nahm das Spiel ihrer Finger wahr und wusste, dass er in einer selbstgestrickten Falle saß. Noch nie, so erkannte er plötzlich, hatte er Worte so missverständlich benutzt. Das Telefon rettete ihn aus der sprachlosen Verlegenheit. Elke Picoleit lächelte, nahm den Hörer ab und vereiste. Es war Gertrud. »Wo haben Sie gesteckt, verdammt nochmal?« Sager schrie seinen Frust ins Telefon. »Hey, mir platzt das Trommelfell!« Die Leitung war hervorragend. Der Chefreporter rief sich zur Ordnung und erkundigte sich mit gesenkter Stimme nach dem Stand der Ereignisse. Seine Sekretärin verließ das Büro, und das brachte ihm fatalerweise den abrupten Abgang Gertrud Steiners seinerzeit beim Aalessen in den Sinn. Sager blickte wieder aus dem Fenster und versuchte, sich Gertruds aufgeregtes Gesicht vorzustellen. »Was haben Sie gesehen? Ein Messer?« Er hörte noch eine halbe Minute zu, dann sprang er auf. »Gertrud, Gertrud, hören Sie mich?« Es gelang ihm, ihren Wortschwall zu unterbrechen. »Gertrud, hören Sie jetzt genau zu. Sagt es Ihnen was, wenn ich Sie an das Radio im Mikels erinnere?« Er lauschte auf die Pause, er lauschte auf ein Knacken in der Leitung. »Ach, Sie meinen vielleicht eher das Radio im Auto?« kam die Antwort. Sager atmete tief durch, sie hatte es kapiert. »Gutes Mädchen, wollte sagen, ich würde mich freuen, wenn Sie sich noch einmal auf den Weg zum Flughafen machten, aber diesmal bitte ohne Kollision. Die nächste Maschine aus Harare kommt morgen früh in Frankfurt an, verstehen Sie mich?« Es dauerte wieder eine Weile, bevor sich Gertrud Steiner meldete. »Ich verstehe Sie und ich schreibe Ihren Namen drauf, recht so?« Das, so fand Sager, war schon eine Information zu viel. Er legte auf und ging hinüber in sein Büro. Sie hatte, bemerkte er verdrießlich, den dritten Knopf ihrer Bluse geöffnet. »Geschichte wiederholt sich, zumeist als Farce«, sinnierte er, als sich Elke Picoleit mit großzügig geöffnetem Dekolleté über seinen Schreibtisch beugte. »Wie bitte?« »Ich muss noch heute Abend nach Frankfurt«, sagte er mit fester Stimme. Die Sekretärin nahm die Akte auf und barg sie an der bebenden Brust. »Ich hatte gedacht...« Sager holte die Gläser und schüttete den Korn mit dem Keilerkopf bis zum Rand. »Auf das Wohl eines Workaholic, Frau Picoleit, der schönen Frauen nur Ärger bringt, glauben Sie mir.« Er trat zu ihr. »Zerbrechen Sie sich bloß nicht den Kopf über die Beziehung Ihres Chefs zu einer gewissen Gertrud Steiner. Ich brauche noch diesen Kopf.« Und er gab ihr einen herzhaften Kuss auf die Wange. Elke Picoleit saß in dieser Nacht am offenen Fenster ihres Apartments, den Flugplan im Kopf, die Augen auf die sich rasch entfernenden Positionslichter der Maschine gerichtet, die ihren Chef nach Frankfurt brachte. Danach stand sie lange vor dem bodenlangen Spiegel und begutachtete kritisch den erotischen Reiz ihres hauchdünnen Negligés, das sie zusammen mit der seidenen Bluse gekauft hatte, und konnte nicht wissen, dass der Mann, dem sie es jetzt erst recht vorführen wollte, so bald nicht zurückkehren würde. Stefan Sager ließ sich von der Rolltreppe zum Hoteleingang hinauftragen und stellte fest, dass ihn die Lust verlassen hatte, die Stufen hinaufzuspringen. »Du wirst alt, mein Junge«, dachte er, und blickte zurück auf die riesige Schalterhalle des Flughafens, wo er sich soeben vergewissert hatte, dass der Lufthansa-Flug aus Harare pünktlich am Dienstagmorgen eintreffen würde. Im 7. Stock des Hotels hatte er die übliche Schwierigkeit, nach Einstecken des kodierten Plastikschlüssels zeitgerecht die Tür zu öffnen. Die elektronische Verriegelung hatte jedoch den Vorteil, dass absolut kein Fremder das Zimmer betreten konnte. Jederzeit ließ sich durch Datenabfrage am Schloss mit Hilfe eines Kleincomputers des Hausdetektivs prüfen, wann und von wem die Tür geöffnet wurde. Und das war nur durch den jeweiligen Gast oder durch autorisierte Hotelangestellte möglich, deren Codes im Schloss automatisch registriert wurden. Nach Auschecken des Gastes änderte die Elektronik eine halbe Stunde später diesen Zugangscode. Der Plastikschlüssel hatte nur noch Souvenirwert. Saga hatte das beruhigende Gefühl, eine ungestörte Nacht verbringen zu können. Er bestellte sich ein kleines Abendessen und eine kleine Flasche Wein. Der Zimmerservice brauchte zu lange und der Chablis war zu warm. Frustriert schaltete Saga den Fernseher ein. Eine Karte auf dem Gerät warnte Eltern mit reisenden Kindern vor dem roten Programmwahlbereich. Saga grinste und wählte diesen Pay-Service. Auf dem Bildschirm erschien ein Pärchen, das unter heftigstem Stöhnen auf einem Büroschreibtisch kopulierte. Elke Pikuleits erotische Fantasien reduziert auf eine Spagatübung mit Balanceakt. Saga warf sich aufs Bett und lachte Tränen. Der Wecker summte um 5. Saga hatte eine Stunde vor Ankunft der Maschine auf den Beinen sein wollen. Der Summton weckte ihn nicht. Im Fernseher flimmerte Schnee. Auf dem Teppich neben dem herabhängenden Arm lag die umgestürzte Flasche Chablis. In der Ankunftshalle sah sich unterdessen ein Passagier der soeben aus Harare eingetroffenen Lufthansa-Maschine suchend um. Nahe der Passkontrolle entdeckte er einen Mann, auf den die Beschreibung der jungen blonden Frau vor seinem Abflug zu passen schien. »Sind Sie Herr Saga?« »Hier steht's auf meinem Schild«, antwortete der Herr lächelnd und wies auf seinen Jackenaufschlag, an dem unter einer Plastikfolie das Signet des weltbekannten Magazins und der Name Stefan Saga prangten. »Sie haben einen Brief für mich aus Harare?«